Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellem ve zid ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala seyyidina Muhammed. Selamun aleyküm. Ramadan mübarek erstmal an alle. Heute war der erste Fastentag, den wir Alhamdulillah machen durften. Der erste Tag von dem Monat Ramadan. Den haben wir jetzt mehr oder weniger hinter uns, sozusagen. Erstmal eine Frage an euch. Und wie war es? Wie fühlt ihr euch so? Ja? Ja, ein sehr segensreicher Monat. Der gesegnetste Monat überhaupt. Inshallah wird er einen großen Nutzen für uns mitbringen. Und ja, möge Allah Ta'ala uns während diesem Monat sehr viel Standhaftigkeit geben, sehr viel Besinnung geben. Möge Allah Ta'ala uns von schlechten Eigenschaften abwenden und uns Gute aneignen lassen. Mein heutiges Thema, ich mache ja die Reihe der Propheten, und mein heutiges Thema ist der erste Teil von Adem a.s. Mit dem Propheten werden wir beginnen, inshallah. Heute werde ich allerdings noch nicht ganz so viel in seine Geschichte direkt reingehen, denn die ist auch sehr lange und sie bringt sehr viele grundlegende Sachen mit sich, die man auf jeden Fall verstehen muss, wissen muss und die man auch gerne mal etwas intensiver dran nehmen sollte. Und heute werde ich erstmal ein, zwei grundlegende Themen ansprechen, die mit seiner Geschichte kommen. Nämlich unter anderem, was ist eigentlich der Mensch? Was ist unser Sinn? Was ist auch unser Potenzial? Wer sind wir Menschen eigentlich? Die Schöpfung, die erst nach sehr vielen anderen Schöpfungen geschaffen wurde. Vor uns gab es ja beispielsweise schon Tiere, Pflanzen, die gesamte Welt, auf der wir jetzt leben. Es gab Dschinn, es gab Engel, wir kamen ja erst relativ spät wie Menschen. Ja, wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Adem a.s. ist das Synonym für der Mensch schlechthin. Er ist der Urvater von allen Menschen, er ist der erste Mensch, der je erschaffen wurde, und wir alle kommen von ihm ab. Wir sind alle seine Nachfahren, das wird auch mehrfach im Koran erwähnt. Beni Adam, also Söhne Adams, wir werden die Söhne Adams betitelt. Und er zeigt uns jetzt mehr oder weniger, was Menschsein eigentlich bedeutet. Nicht nur uns, sondern auch der gesamten Schöpfung. Dazu kommen wir gleich, inshallah. Aber unter anderem kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Nicht nur für uns Menschen ist der Mensch an sich wichtig, weil wir es halt sind, sondern für die gesamte Schöpfung. Während der Erschaffung von Adem a.s. hat die gesamte Schöpfung zugeschaut und sich gefragt, was wird jetzt daraus? Was macht dieser Mensch jetzt aus sich? Wer ist das überhaupt? Also wir sind mehr oder weniger im Zentrum des gesamten Universums, der gesamten Schöpfung. Denn alle haben uns angeschaut. Erwartet oder viel erwartet von uns oder überlegt, was kann man von denen eigentlich erwarten, was kann man von denen halten. Ja, und erstmal fangen wir, sage ich mal, mehr oder weniger bei Null an. Bevor überhaupt irgendetwas erschaffen wurde, gab es erstmal nur Allah in seiner Uressenz, in seiner Urewigkeit, ohne Anfang, ohne Ende. Allah Ta'ala, er hat gewisse Eigenschaften, die wir inshallah kennen. Natürlich werden wir niemals alle kennen und auch niemals in dem Rahmen, wie sie wirklich vorhanden sind. Aber wir kennen ja beispielsweise die Esmaul Husna, die 99 Namen von Allah. Da sind sehr viele schöne oder die schönsten, nur schöne Namen verborgen. Denn die einzigen schönen Eigenschaften, die es gibt, sind die von Allah Ta'ala. Und er hat alle schon ewig in sich getragen. Allah Ta'ala ist unerreichbar für uns, unvorstellbar. Deshalb sagen wir auch mit jeder Bewegung im Gebet Allahu Akbar. Das heißt so viel wie Allah ist unvergleichlich groß. Man kann Allah mit nichts und niemandem vergleichen. Man kann sich Allah nicht vorstellen, so wie wir uns manche andere Sachen vorstellen. Denn wo er war, gab es noch nichts, womit man vergleichen könnte. Es gab weder Zeit, deshalb kann man auch nicht sagen, was war davor oder wie lange gibt es ihn schon. Denn Zeit wurde erst im Nachhinein erschaffen. Es ist eine Schöpfung von Allah. Materie sowieso. Auch Verständnis, Logik und so weiter, das auch. Was man also ja sagen kann, ist, dass wir nur versuchen können, uns ein grobes Bild zu machen. Aber Allah wahrhaftig werden wir niemals verstehen. Allah Ta'ala war, wie gesagt, schon da in seiner Urewigkeit, wo es noch nichts gab, wo man noch nichts bemessen konnte, wo es auch noch keinen Beobachter gab. Deshalb kann man auch nicht sagen, Allah war damals so und so, denn wer hat ihn denn beobachtet? Es gab ja nur ihn selber. Jetzt gibt es, wie gesagt, die Esmal Husna, die Namen Allah Ta'alas, die Eigenschaften, wie beispielsweise Ar-Rahman, der Barmherzige. Jetzt beobachten wir seine Barmherzigkeit. Wenn er barmherzig ist mit uns, wie er uns jeden Tag neu das Leben schenkt, neu sämtliche Sachen, die wir zum Leben brauchen, schenken. Sein Rahmet über uns Muslimen jetzt durch den Monat Ramadan schüttet, das zeigt alles von seiner Barmherzigkeit. Seine Versorgung, er ist Ar-Razak, der Versorgende. Jede Sekunde, jeden Moment, den wir leben, den jedes Geschöpf lebt, versorgt er permanent 24/7. Und das sehen wir jetzt. Jetzt gibt es Zeugen. Wenn ich ein Tier anschaue, was gerade auf der Wiese am Grasen ist, dann zeigt das oder dann sehe ich da drin, Ar-Razak, jetzt bin ich ein Zeuge davon geworden, dass Allah Ta'ala Ar-Razak, der Versorger ist. Er versorgt dieses Schaf, diese Kuh oder je nach Tier, was man beobachtet, mit dem Gras, was er isst, die Luft, dass dieses Tier atmet, die Erdanziehungskraft, die dieses Tier am Boden hält, er versorgt permanent. Und davon können wir jetzt Zeugen sein. In seiner Urewigkeit war er nicht anders, als er jetzt auch schon ist. Allah hat sich nie verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass es damals keinen Beobachter gab und heute gibt es Beobachter. Heute gibt es Leute, Geschöpfe, Engel, Dschinn, Tiere, Pflanzen oder halt auch uns Menschen, die Allah beobachten, die jetzt von ihm abhängig sind. Alles ist ja von ihm abhängig. Und jetzt schreiben wir ihnen die Namen explizit differenziert Ar-Razak beispielsweise, Ar-Rahman, der Barmherzige, zu oder auch mal der Zornige, wenn jemand missbaut und dann vom Weg abkommt. Jetzt können wir beobachten. Damals, wo man noch nicht beobachten konnte, weil es einfach noch nichts gab, waren alle Eigenschaften von ihm in seiner Quintessenz, sage ich mal, versammelt. Das ist wie, ich sage mal, ein Puzzle, was du jetzt noch nicht aufgepackt hast, wo jetzt noch alle Puzzleteile quer durcheinander liegen. Alles ist da, aber du kannst die einzelnen Puzzleteile noch nicht genau differenzieren und irgendwie zuordnen, ohne Beobachter, ohne jemand, der das Puzzle jetzt spielt, zusammensetzt. Und so ist das quasi auch. Vor der Schöpfung waren die Puzzleteile noch versammelt, alle beisammen. Und erst mit der Schöpfung wurden die Puzzleteile in Einzelteile zerlegt, wurden hier hingelegt, da hingelegt. Man kann alle einzeln für sich beobachten, sich daraus dann wieder sein Bild schließen. Aber Allah ursprünglich hat sich nie verändert, wird es auch nicht tun, er ist unveränderbar. Er hatte schon, auch bevor er die Schöpfung noch nicht ins Dasein gebracht hat, hatte er trotzdem die Eigenschaft, der Schöpfer zu sein. Die Eigenschaft war trotzdem da, die Handlung nur noch nicht, beziehungsweise die Leute, die die Handlung bezeugen können, die waren noch nicht da. Die erste Schöpfung, die Allah jetzt vorgenommen hat, die Allah erschaffen hat, dazu auch nochmal, um das Ganze noch intensiver verstehen zu können, was bedeutet denn erschaffen jetzt, was wir Allah zuschreiben? Er ist der Erschaffer von allem, was da ist. Er hat jetzt alles erschaffen. Dieses Schaffen, Erschaffen, kommt nicht von ich schaffe etwas, da ist nichts und ich tue jetzt etwas hin, sondern von Schöpfen, Abschöpfen. Nämlich von was schöpft Allah ab? Von seinen eigenen Eigenschaften. Er in seiner Quintessenz hat jetzt die Eigenschaften und schöpft von diesen Eigenschaften ab. Beispielsweise, wenn wir uns einen Berg betrachten, dann ist dieser Berg oftmals gigantisch, majestätisch, prächtig. Ist auch eine Eigenschaft von Allah. Da hat er von seiner Eigenschaft abgeschöpft und die in eine Manifestation, in etwas geschaffen, was jetzt visual da ist, was man anfassen kann, was man differenzieren, also in Grenzen setzen kann. Er hat seine unbegrenzten Eigenschaften genommen und jeweils einzeln in bestimmte Bestandteile der Schöpfung reingepackt. Er ist unter anderem auch der Äußere, der das Ganze ins Visuelle bringt, sage ich mal. Und da sind dann halt beispielsweise alle materiellen Sachen drunter zu verstehen. Es gibt ja auch Sachen wie Gesetze, physikalische Gesetze, die kann man dann ja nicht sehen. Die haben ja nichts mit Materie zu tun. Das sind dann wiederum andere Eigenschaften Allah. Kurz und knapp, er hat seine Eigenschaften, die er in sich verbirgt, genommen im Einzelnen und hat sie in Form von der Schöpfung abgeschöpft und visualisiert. Hat sie ins Dasein gebracht. Hat quasi nur ihren, wie man bei Wasser sagen würde, Aggregatzustand geändert. Das allererste, was Allah jetzt jemals erschaffen hat, womit die gesamte Schöpfung begann, ist das Nur, das Licht von unserem Propheten Mohammed, von Rasulullah, das Licht war das allererste, was Allah Ta'ala jemals erschaffen hat. Das ist jetzt die Quintessenz, die Materie, sage ich mal, aus der alles, was danach kommen wird, raus erschaffen wird. Das ist quasi der Teig, worauf jetzt sämtliche Plätzchen, Kuchenteige, Brötchen rausgeformt, geknetet und zubereitet werden. Also aus dem Nur, aus dem Licht von Rasulullah hat Allah Ta'ala danach alles erschaffen. Allah Ta'ala sagt, O Mohammed, hätte ich dich nicht erschaffen, so hätte ich gar nichts erschaffen. Erstmal, weil Rasulullah ja überhaupt der ist, auf den Allah sämtliche Eigenschaften von sich projiziert. Er ist der Liebende und das Erste, was er liebt, ist Rasulullah, Habibullah, der Geliebte Allahs, der, der von Allah geliebt wird. Und um seinen Willen, um seiner Liebe willen, hat Allah Ta'ala den, den er liebt, auch noch ein ganzes Universum geschenkt, mit einer ganzen Menschheit nebenbei. Aber auch aus dem Punkto, dass erstmal das Nur von Muhammad a.s. erschaffen werden musste, damit daraus alles andere im Nachhinein entstehen kann. Also das Erste, was erschaffen wurde, ist das Nur, das Licht von Rasulullah a.s. Dann ging es mit der Schöpfung weiter, Stück für Stück. Die gesamte Welt, wie wir sie kennen, wurde in Anführungsstrichen 6 Tagen erschaffen. So wird es überliefert. Das ist natürlich jetzt symbolisch zu betrachten, in 6 Abschnitte unterteilt. Natürlich erstmal überhaupt Materie erschaffen, Raum, Zeit und so weiter. Dann das Ganze aufteilen in bestimmte Bereiche, in bestimmte Himmel, auf bestimmte Planeten und so weiter. Aber da kann man jetzt einen Wissenschaftler fragen, wie das Ganze abgelaufen ist. Für uns steht fest, Allah sagt, ich habe es in 6 Tagen erschaffen. Und diese 6 Tage sind zu verstehen, dass sie sinnbildlich betrachtet sind, dass es Abschnitte waren, in denen Allah die Schöpfung vorgenommen hat. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mit die erste Schöpfung das Schreibrohr war und die Schicksalstafel. Die Schicksalstafel, Level Mahfuz, ist das, worauf alles niedergeschrieben, vorherbestimmt ist. Allah Ta'ala hat den Stift erschaffen, der geschrieben hat, hat ihm befohlen, schreib jetzt. Dann hat der Stift gefragt, was soll ich denn schreiben? Schreib alles auf, was war, was ist und was sein wird bis zum jüngsten Tag. Und all das ist auch niedergeschrieben worden damals schon. Noch bevor überhaupt wir Menschen präsent waren, wurden wir schon alle beim Namen mit unserer jeweiligen Geschichte, mit unserem Leben, mit unserem Werdegang aufgeschrieben. Es wurde schon dokumentiert, bevor wir überhaupt ins Dasein gerufen wurden. Das kommt natürlich aus Allahs unendlichen Wissen heraus. Allah ist Allwissend, der Allwissende. Er weiß, was ist, was war und was sein wird. Und er weiß auch, wie wir uns entscheiden werden, was wir tun werden, wen es alles überhaupt geben wird. Und all das hat er bereits zu Beginn der Schöpfung niedergeschrieben, wie die Schöpfung quasi von dann laufen wird. Dann hat Allah das Universum, die Welten, so wie wir sie jetzt kennen, ins Rollen gebracht, ins Leben gebracht, nämlich so bis zu dem Punkt, dass es diese Erde, so wie wir sie kennen, gab. Und dass diese Erde auch irgendwann belebt wurde. Nach den Jahren gab es Pflanzen, gab es Tiere, es gab auch Dschinn und es gab auch die Engel. Die Dschinn und die Engel, die spielen jetzt aus der islamischen Geschichte mit die größte Rolle, denn die haben gelebt, bevor wir Menschen gelebt haben und haben sich dann quasi mehr oder weniger um alles gekümmert. Sie haben auch schon gebetet, sie haben Zikr gemacht, Allah Lob gepriesen, sie haben aber auch ganz normal gelebt, ihr Leben geführt. Und das lief erstmal eine ganz schön lange Zeit so. Dort gab es dann auch verschiedene Gruppierungen. Manche haben auch schon damals Schlechtes gemacht von den Dschinn. Die Dschinn haben auch einen freien Willen und die können sich auch frei dafür entscheiden, etwas Schlechtes zu tun. Und auch sie haben damals angefangen zu sündigen und Unrecht zu tun, aber auch sehr viel Gutes zu machen, je nach Person, wie bei uns jetzt auch. Es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen. Und so war es damals auch. Und von der guten Gruppe, sage ich mal, wo die Engel sowieso dazugehören, gab es einen Anführer. Jemand, der sehr viel geleistet hat, sehr viel gute Taten, gute Werke vollrichtet hat und sich diese Position, sage ich mal, erarbeitet hat, nämlich Azazil. Azazil ist Iblis, ein anderer Name von ihm. Iblis, heutzutage kennen wir ihn unter den verfluchten Teufel, den Shaitan. Er war damals ein, also er ist ein Djinn. Die Djinn sind aus Feuer erschaffen, das ist deren Quintessenz. Und das Volk der Djinn damals, wie bereits erwähnt, war aufgeteilt und er war einer der Guten, wenn nicht sogar der Beste unter ihnen. Er hat sehr viel Gottesdienste gemacht. Es wird überliefert, dass es nicht einen Ort, sowohl hier auf dieser Erde als auch in den Himmeln gibt, wo er nicht gebetet hat, wo er nicht sein Stehen auf dem Boden getan hat und Sejde gemacht hat. Also er hat sehr viel gebetet, sehr viel Gottesdienste verrichtet, so sehr, dass Allah ihn mit einer besonderen Aufgabe damals beauftragt hatte, nämlich, obwohl die Engel höher gestellt sind als die Dschinn, hast du dich besonders emporgehoben und du wirst jetzt der Führer, der Leiter der Armee der Engel. Also er war der Anführer der Engel damals, obwohl er selber gar kein Engel war. Solch eine Position hat er bekommen, der Teufel, Azazil. Und das ging dann auch erstmal, wie gesagt, eine gewisse Zeit lang so. Er hat, um das Ganze nochmal ein bisschen anders zu betrachten, er war jemand wie wir heute. Wir kommen hierhin, wir hören Vorträge an, wir lernen, wir praktizieren. Vorhin haben wir das Terawih-Gebet gebetet. Und so war er auch damals, so hat er auch gelebt. Aber reicht das jetzt für uns? Oder hat das für ihn damals gereicht? Jetzt ist er verflucht. Also was ist da denn schiefgelaufen? Was ist damals denn bei ihm schiefgegangen, dass wir auch eine Lehre daraus ziehen können? Es gibt eine Sure im Koran, El Maun. Und in dieser Sura, Sura Maun, gibt es drei ausschlaggebende Ayats, also Verse, die für dieses Thema jetzt besonders von Bedeutung sind. Nämlich, wo Allah Leute bedroht. Er bedroht eine ganz bestimmte Gruppe. Das klingt erstmal befremdlich. Nämlich, wer ist diese Gruppe? Allah sagt, wehe, ich drohe denen, wehe nun den Betenden. Die Leute, die beten. Aber sie beten doch Allah an. Sie sagen doch Allah, sie machen ja eigentlich das, was er ihnen befohlen hat. Also warum droht Allah jetzt dieser Gruppe? Warum droht unter anderem Allah uns vielleicht damit? Wir haben vorhin auch gebetet. Wir sagen doch, ja Rabbi, um deiner Wohlgefallen willen, ich will dir gefallen, deshalb bete ich dich jetzt an, du bist es wert. Aber Allah droht dieser Gruppe. Warum? Da ist ein Punkt im Gebet anscheinend bei den Betenden, der wohl schlecht ist, dass Allah sagt, das sticht so hervor, dass ich dich bedrohe. Nämlich denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten, diejenigen, die dabei nur gesehen werden wollen. Also es geht auf einen innerlichen Aspekt zu sprechen. Nämlich, warum betest du? Mit welcher Niyyat, mit welcher Absicht betest du? Es gibt Leute, die wollen anscheinend beim Gebet nur gesehen werden. Die sagen zwar, Allah ist Hasidjin. Also für Allah möchte ich jetzt beten, um seiner Wohlgefallen. Aber innerlich, was sie gerne hätten, ist, hoffentlich sehen alle, dass ich bete. Hoffentlich denkt jetzt jeder von mir, dass ich voll der krasse Typ bin, voll der heftige Muslim, dass ich ein sehr aufrichtiger Mensch bin, dass jeder zu mir hochschaut, dass jeder mich bewundert, vielleicht sogar beneidet, dass ich vielleicht sogar als Vorbildfunktion irgendwann agiere und ich die Leute beeinflussen kann. Ich möchte, dass alle Leute mich jetzt als den Besseren als sich selber sehen. Also sie haben eine falsche Absicht. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere Absichten, wie man, sage ich mal, falsch beten kann. Also innerlich, vom inneren Aspekt her falsch beten kann. Das ist jetzt der erwähnte Aspekt, der im Koran steht. Die gesehen werden wollen. So, und Azazil, er hat, wie gesagt, so viel gebetet. Äußerlich war das krass. Es gibt keinen Ort, wie gesagt, wo er nicht seinen Kopf auf den Boden in Sejde gelegt hat. Also überall, wo wir jetzt gerade sitzen, wo ihr jetzt hier auf dem Boden sitzt, wo ich hier sitze, hier war überall mal Azazil, Shaitan, der verfluchte Teufel und hat Allah angebetet. Aber sein innerer Aspekt war nicht wirklich rein. Man hat es erst lange Zeit nicht bemerkt. Man hat es nicht bemerkt. Es musste erst etwas Bestimmtes passieren, nämlich es musste eine Fitna kommen. Es musste für ihn eine Prüfung kommen. Dazu komme ich dann gleich, inshallah. Aber um nochmal bei diesem Thema zu bleiben, weil das wirklich ausschlaggebend für uns Muslime ist, es ist ein Grundprinzip im Islam. Jeder Muslim sollte das wissen und sollte damit wirklich bewandert sein. Bestenfalls ist es natürlich beherrschen, aber beherrschen ist jetzt eine andere Sache. Aber es versuchen, an sich selber gut zu machen, daran zu feilen. Nämlich, dazu möchte ich gerne einen kurzen Hadith vortragen. den Jibril-Hadith, wo Jibril a.s. in Gestalt eines jungen Mannes zur Prophetenmoschee gegangen ist, zwischen den Sahabern hergelaufen ist und sich in der Moschee direkt vor unserem Propheten a.s. hingesetzt hat. Knie an Knie und seine beiden Hände auf die Oberschenkel von unserem Propheten gelegt hat. Alle Sahaba kannten ihn jetzt nicht. Man kennt halt Engel so selten persönlich und haben jetzt nur gesehen, da kommt jemand in einer jungen männlichen Gestalt, also ihn ein junger Mann, kommt rein und geht direkt zum Propheten geradeaus, setzt sich hin und tut noch seine Hände auf den Schoß. Das war für sie sehr befremdlich. Also es war so ein bisschen gegen den Adab, gegen den Anstand, sage ich mal, so in Anführungsstrichen dreist reinzukommen. Jibril a.s. hat dann gefragt, O Gesandter Allahs, ich würde dir gerne Fragen stellen. Sag mir, was ist Iman? Iman, dann hat Rasulullah a.s. geantwortet, Iman bedeutet, an Allah als einen Gott zu glauben, an die Engel zu glauben, an die Bücher zu glauben, an die Propheten zu glauben, an Schicksal, Vorherbestimmung und an den Tag des Gerichts. Das bedeutet Iman, daran zu glauben. Dann meinte der junge Mann, also Jibril a.s., du hast die Wahrheit gesprochen. Also er kannte anscheinend die Antwort, hat trotzdem gefragt. Das war dann für die Sahaba noch mehr befremdlich. Dann hat er weiter gefragt. Er meinte, ja Rasulullah a.s., was ist Islam? Jetzt die fünf Säulen des Islam, die kennt ja eigentlich jeder. Islam bedeutet das Glaubensbekenntnis, das Gebet, Zekat, das Fasten, was wir jetzt gerade machen und die Hajj, wenn man dazu in der Lage ist. Also die fünf Säulen des Islam. Da meinte er wieder, du hast die Wahrheit gesprochen. Dann hat er eine dritte Frage gestellt und das ist jetzt der entscheidende Punkt, den auf Shaitan von zu sprechen war, nämlich, ja Rasulallah, was bedeutet Ihsan? Ihsan, dann war die Antwort, Ihsan bedeutet, so zu leben, so zu handeln, als könnte man Allah sehen. Gewiss, man kann Allah nicht sehen, er ist unsehbar, aber im Bewusstsein zu sein, dass Allah einen selber permanent sieht. Solch ein Bewusstsein, als könnte man selber sehen. Also kurz und knapp, um das in anderen Worten zu erklären. Es waren drei Punkte, drei Fragen, die genannt wurden, drei Grundbausteine unseres Glaubens. Nämlich hat das auch Rasulullah danach zu den Sahabern gesagt. Er hat gesagt, dies war Jibril und er hat euch heute euren Din, eure Religion gelehrt. Er hat euch eure Religion beigebracht, nämlich der erste Punkt ist Iman, wie wir glauben, woran wir glauben, also alles, was quasi im Kopf passiert, mehr oder weniger. Der zweite Punkt war Islam, also kurz und knapp, wie praktiziert man jetzt, was passiert mit meinem Körper? Beten, Fasten, Spenden, Hajj gehen, Pilgerfahrt. Dazu hören dann natürlich auch die ganzen kleinen Verfeinerungen. Wie mache ich Abdes? Wann ist also meine Gebetswaschung? Ab wann ist meine Gebetswaschung ungültig geworden? Wenn ich eine Fliege verschlucke jetzt im Ramadan, kann ich weiter fasten oder ist das gebrochen? Diese ganzen Kleinigkeiten. Daraus leitet sich das alles ab. Aber kurz und knapp, der zweite Punkt ist das Praktizieren. Also der Punkt des Körpers. Was mache ich mit meinem Körper in meinem Glauben? Erster Punkt, was mache ich mit meinem Kopf? Woran glaube ich? Zweiter Punkt, was mache ich mit meinem Körper, wie praktiziere ich? Und der dritte Punkt, Ihsan, ist die Herzenslehre. Wie bekomme ich das, woran ich glaube und das, wie ich handle, jetzt auch noch in mein Herz hinein? Dass meine Absichten, meine Lehre des Herzens, das, was ich im Herzen trage, rein ist, richtig ist. Habe ich Aufrichtigkeit bei den ganzen Sachen, die ich mache? Bin ich ein bescheidener Mensch, ein demütiger, ein gottesfürchtiger Mensch oder bin ich ein hochmütiger Mensch, jemand, der nur gesehen werden möchte im Gebet? Bin ich ein neidischer, missgünstiger Mensch, der seine Brüder nicht liebt, sondern neidisch auf sie ist und immer der Beste von ihnen sein will? Und solange man selber nichts hat, gönnt man den anderen auch nichts, beispielsweise. Also alle inneren Aspekte, das ist der dritte Baustein unseres Glaubens. Diese drei Bausteine, die muss jeder Muslim beherrschen, dann geht es ihm gut, im Diesseits und im Jenseits. Und wenn einer von diesen Bausteinen kaputt ist, dann ist man krank. Und genauso wie man bei einer richtigen, also bei einer körperlichen Krankheit jetzt einen Arzt aufsucht, muss man versuchen, diese Krankheit auch im Islam, egal bei welchen drei dieser Bausteine man diese Krankheit hat, irgendwie auf jeden Fall zu beseitigen. Denn eine Krankheit körperlich kann uns im schlimmsten Fall das Leben kosten. Das ist das schlimmste Szenario. Wir sterben bei einer Krankheit. Aber bei einer Krankheit, die einer dieser drei Punkte betreffen, kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass wir nicht nur das Leben im Diesseits, sondern auch das Leben im Jenseits verlieren. Und das wäre sehr viel schlimmer. Sehr, sehr viel schlimmer. Also nochmal, um auf Shaitan zurückzukommen. Er hatte Iman, er hatte Islam, er hat geglaubt, er hat praktiziert, aber Ihsan, der Punkt der Herzenslehre, den hatte er nicht. Er hatte den nicht und ist am Ende des Tages so dermaßen vom Weg abgefallen, dass wir alle Muslime regelmäßig bei Allah vor ihm Zuflucht suchen, dass wir alle ihn verfluchen, dass wir, wenn wir Hadsch machen, ihn steinigen sogar, dass er seit Jahrtausenden schon die Offenbarung hat, dass er auf jeden Fall in Jahannam, in die Hölle kommen wird und für urewig nicht mehr glücklich sein wird. So weit ist er abgerutscht. Und das, obwohl er damals besser war als wir jetzt. Er war besser, er hat sehr viel mehr getan, er hat sehr viel mehr erreicht, aber am Ende ist er abgerutscht. Das kam durch eine Prüfung für ihn, durch eine Fitna, die dann entstanden ist für ihn, nämlich, er ist jetzt nicht mehr die Nummer eins. Auf einmal hat ihn irgendeine andere Persönlichkeit diese Position streitig gemacht. Denn es wurde neben den Dschinn und den Engeln jetzt noch etwas Drittes erschaffen. Nämlich der Mensch, Adem a.s. Allah Ta'ala hat geplant, jetzt Adem a.s. zu erschaffen. Und Shaitan hat das gar nicht gefallen. Aber auch nicht nur ihm, ganz viele andere Persönlichkeiten hatten auch ihre, ja, ich sag mal, Zweifel, ihre Bedenken, nämlich unter anderem auch die Engel. Ganz viele Leute im Universum damals, ganz viele Geschöpfe haben jetzt gesagt, ja Rabbi, du erschaffst jetzt etwas anderes, mal schauen, wie es so wird. Entweder ich bin gespannt oder ich bin so gar nicht erfreut wie der Shaitan. Nämlich wurde er erschaffen, Adem a.s. Er wurde erstmal von Allah vorher prophezeit, dass er kommen wird und dann wurde er erschaffen. Wie wurde er erschaffen oder woraus wurde er erschaffen? Er wurde, wie überliefert wird, aus Lehm erschaffen, aus feuchtem Lehm, also eine Mischung aus Erde und Wasser. Aus feuchtem Lehm wurde geformt und wurde dann getrocknet, Ton, und daraus ist dann erstmal die leere Hülle, der Körper von Adem a.s., damals noch ohne Seele, entstanden. Woher kam diese Erde, dieser Lehm? Dass der Lehm, aus dem er damals erschaffen wurde, kommt schon von dieser Erde hier, auf der wir jetzt gerade sind. Allah Ta'ala hat die großen Engel eingeweiht in das, was er jetzt vorhat und damit beauftragt, geht ihr zur Erde, beziehungsweise er hat erstmal einen beauftragt, geh du zur Erde und bring mir ein Stück von der Erde dort, dass ich daraus Lehm machen kann und daraus dann den Körper von Adem a.s. formen kann. Das waren die vier großen Engel, nämlich Jibril a.s., Mikael a.s., Israfil a.s. und Azrael a.s. Diese vier Engel wurden damit beauftragt, der Reihe nach. Erst ist der erste Engel dann zur Dünya hierhin gekommen, zur Erde, und hat Erde nehmen wollen. Und die Dünya, die hat jetzt etwas anderes mitbekommen. Nicht, dass es nur rein göttlicher Befehl ist, dass etwas Schönes passieren wird, nämlich ein Mensch erschaffen wird, sondern wer hat davor die Dünya eingeweiht? Shaitan. Er hat jetzt eine Prüfung bekommen und hat angefangen, selber Fitna zu verursachen. Er hat davon Wind bekommen, er hat davon mitbekommen, dass jetzt Allah einen Menschen erschaffen möchte aus Erde, dann bevor die Engel kommen konnten, ist er schon zur Dünya, zu dieser Erde gegangen und hat gesagt, da werden Leute kommen, die wollen dir etwas von dir, einen Teil von dir klauen, wegnehmen, daraus etwas Neues erschaffen und diese Schöpfung wird auf deinem Rücken, auf dir drauf, dich verunglimpfen, dich beschädigen, verschmutzen, auf dir Unheil stiften, auf dir Blut vergießen, hat er gesagt. Über Adem a.s., der erschaffen werden sollte, also über den Menschen. Und die Dünya hat Angst bekommen, diese Erde hat Angst bekommen und als dann Jibril a.s. zu ihr kam und Erde nehmen wollte, hat sie gesagt, im höchsten Namen Allahs, der uns unbekannt ist, der Name, es gibt einen Namen Allahs, den wir nicht kennen, aber Propheten kennen ihn unter anderem, nicht alle, manche Engel kennen ihn, das ist der höchste Name Allahs, den er sich zuschreibt und wer mit diesem Namen eine Dua macht, die Dua wird auf jeden Fall akzeptiert. Die Düne hat gesagt, im höchsten Namen Allahs, ich suche bei Allah Zuflucht. Das ist mein Recht, was du mir nehmen möchtest. Ich weigere mich, dir etwas zu geben, also von der Erde zu geben. Der erste Engel Jibril alaihissalam ist unvollzogener Dinge zurückgekommen und hat davon Allah berichtet. Die Dünya hat sich quergestellt. Dann ist der nächste Engel Israfil, danach Mikael alaihissalam, runtergekommen zur Erde, haben dasselbe probiert, dasselbe Spektakel von vorne. Und dann ist an vierter Stelle Azrael alaihissalam runtergekommen zur Erde. Die Erde, die Dünya wollte dasselbe machen, wieder im Namen Allahs, ich suche Zuflucht bei Allah, ich weigere mich, dir etwas zu geben. Und er, was hat er gemacht? Er hat gesagt, was du sagst, ist für mich egal, es ist der Befehl Allahs. Ich, auch wenn du einen Schaden davon leiden wirst, werde ich den Befehl umsetzen, hat die Erde genommen und hat sie dann zum Bestimmungsort hingebracht. Und aufgrund dieser, ich sag mal, unbeherzten Vorgehensweise, sehr konsequenten Vorgehensweise, aber in dem Fall die richtige Vorgehensweise, hat Allah ihm danach eine ganz besondere Aufgabe gegeben. Er meinte, o Azrael, du um meinen Willen hast etwas einem anderen Geschöpf, ich sag mal vorsichtig, nicht berücksichtigt, du hast meinen Willen durchgesetzt, so wie ich es wollte, ohne dabei Rücksicht auf Verluste zu nehmen. Ich werde dich damit beauftragen, ab nun an die Seelen der Geschöpfe zu nehmen, denn sie werden sich allesamt wehren. Sie werden nicht davon überfreut sein, dass ihr Leben zu Ende gehen wird, dass sie sterben werden. Du bist aber jetzt dafür beauftragt, darüber hinwegzuschauen und ihnen diese Seele zu nehmen, diese Aufgabe zu vollstrecken, denn jeder muss irgendwann mal sein Leben geben. Für jeden wird das Leben irgendwann enden und auch wenn wir es nicht wollen, muss es geschehen. Manche andere Engel, die Engel der Barmherzigkeit, es gibt verschiedene Engel mit verschiedenen Eigenschaften, alle haben andere Eigenschaften und die Engel der Barmherzigkeit können jetzt barmherzig sein und sagen, ah, der Mensch oder dieses Geschöpf tut mir so leid, ich lasse es lieber. Aber dann wird der Befehl Allahs nicht umgesetzt und er war jetzt mit der richtigen Charaktereigenschaft ausgestattet, um diese Aufgabe jetzt auch in die Tat umzuführen. Also hat er diese Aufgabe ab dato bekommen. Naja, wieder so ein bisschen zurück zum Thema. Auf jeden Fall wurde Adem a.s. dann geformt und der Körper war da. Jetzt gibt es einen sehr, sehr wichtigen, mit der wichtigste Punkt in der Anfangsgeschichte, den wir Menschen, wir Muslime begreifen müssen, um selber unseren Wert zu kennen. Deshalb jetzt hier sehr gut aufpassen. Da gibt es natürlich, manche sagen so darüber, manche sagen so darüber, aber kurz und knapp, was da wahrhaftig hintersteckt, ist sehr viel tiefgründiger. Nämlich in Suratul Baqarah, in der 30. Ayat, gibt es einen sehr berühmten Vers, den wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört hat. Nämlich, ich lese mal kurz vor. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Stellvertreter einzusetzen, da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiften und Blut vergießen wird, wobei wir dich doch lobpreisen und deiner Heiligkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Also kurz und knapp, Allah möchte jetzt Adem a.s. erschaffen und als Khalife, als Stellvertreter, als Statthalter auf der Erde einsetzen. Als kurz und knapp höchstes Geschöpf sowieso, einsetzen und die Engel sind nicht wirklich überzeugt davon. Die Engel sagen, aber dieses Geschöpf ist nicht so wie wir, wir sind aus Licht erschaffen. Unsere Eigenschaft ist folgendermaßen, dass wir all das machen, was du uns auferlegst, du gibst uns unsere Grenzen, wir haben kein Nefs, wir können nicht selber frei entscheiden, wir können nur so entscheiden, wie du uns Eigenschaften hast zuteil werden lassen. Ein Engel der Bestrafung kann niemals barmherzig sein. Ein Engel der Barmherzigkeit kann niemals wütend sein. Allah hat den Engeln feste Grenzen gesetzt und daran halten die sich. Und dann meinten die Engel, wir lobpreisen dich allesamt. Jeder einzelne von uns lobpreist dich und wird niemals ungehorsam dir gegenüber. Warum jetzt also ein Geschöpf auf Erden einsetzen, das dir nicht immer lobpreisen wird, nicht immer an dich denken wird, nicht immer deinen Befehl in die Tat umsetzen wird, sondern auch gegen dich sündigen wird oder gegen sich selber eher gesagt sündigen wird. Allah sagt, ich weiß etwas, was ihr nicht wisst, nämlich dieser Stellvertreter, nämlich der Mensch im ersten Sinne Adem a.s., aber im entfernteren Sinne alle Menschen, denn wir alle Menschen stammen von Adam alaihissalam ab. Er ist jetzt das Synonym für uns alle, für den Menschen schlechthin. Der Mensch zeichnet sich jetzt durch etwas ganz Besonderes aus, etwas sehr Besonderes. Nämlich beispielsweise ein paar Ayats weiter gibt es den Part, wo Allah sagte, und gewiss, wir lehrten Adam alle Dinge, Adam alaihissalam, alle Namen, die Namen aller Dinge, gewiss, wir lehrten Adam alaihissalam die Namen aller Dinge. Und Adam alaihissalam kannte also jetzt alle Namen. Allah hat die Engel gefragt, benenne dies beim Namen, die Engel konnten es nicht. Und dann sagte er zu Adam alaihissalam, dann bringe du den Engeln bei, was sie für Namen haben, die einzelnen Dinge. So, was ist jetzt aber damit gemeint? Jetzt sagen viele, ist auch richtig unter anderem, dass Adam alaihissalam direkt sprechen konnte und auch alle Sprachen konnte. Und er kannte auch die Begriffe aller Dinge. Tasse, Tisch, Papier, Block und so weiter. Ja, das kannte er unter anderem. Also so konnte er reden. Er konnte sprechen, alle Dinge beim Namen nennen, die man so sieht und so weiter. Aber mit Namen selber ist etwas sehr viel Höheres gemeint. Nämlich, ganz am Anfang habe ich ja erzählt gehabt, bevor es eine Schöpfung gab, gab es Allah, so wie er jetzt auch ist, aber in seiner Uressenz, mit all seinen Eigenschaften als Ganzes, als Komplettpaket, sage ich mal. Und mit der Schöpfung wurde angefangen, einzelne Eigenschaften von Allah sich zu manifestieren, visualisieren und dann auch entdeckt zu werden. Wie vorhin erzählt, wie in dem Beispiel erwähnt, wenn du eine Kuh auf der Wiese grasen siehst, dann siehst du die Eigenschaft Ar-Razak, der Versorger. Sie wird gerade versorgt und kann essen. Da siehst du dann einzelne Eigenschaften Allahs. Und all das, was sich dann quasi mit der Schöpfung aufgeteilt hat an Eigenschaften, konnte Adam alaihissalam benennen. Er hat hinter allen Sachen, die existent sind, ob es jetzt physikalische Gesetze sind, ob es einzelne Geschöpfe sind, ob es der Shaitan ist, die Engel sind, ob es Bestrafungsengel oder Barmherzigkeitsengel sind. Alle Sachen, die da sind, konnte er zuordnen zu den jeweiligen Eigenschaften Allahs. Also er hat hinter allen Dingen Allah erkannt und seine einzelnen jeweiligen Eigenschaften. Und nicht nur das. Nicht nur, dass er alle Eigenschaften Allahs also kannte, benennen konnte, erkennen konnte, sondern hat er jetzt auch noch das Potenzial in sich bekommen, diese selber weiterzutragen, diese selber in sich, in seinen Charakter, in seinem Wesen, in sich selber zu projizieren und selber Stell zu vertreten. Deshalb der Begriff Stellvertreter, Khalife. Also jetzt zu der Frage, wen vertritt denn der Mensch eigentlich? Vertritt er jetzt einfach nur die Führung der Erde, so Weltherrschaft oder sowas, so die Spitze der Nahrungskette, dass er da ein Vertreter ist? Nein, noch viel, viel mehr. Nämlich der Mensch ist der Hauptstellvertreter von den Eigenschaften Allahs. Von den Eigenschaften, die Allah sich zuschreibt, hat er alle Eigenschaften in der Schöpfung verteilt. Überall einzeln so ein bisschen, aber im Menschen hat er wieder alle seine Eigenschaften in Miniaturform, in begrenzter Form, wie ein Mensch halt begrenzt ist, versammelt. Also jeder Mensch hat die Eigenschaft oder das Potenzial in sich, sämtliche Eigenschaften Allahs wiederzuspiegeln. Ein Berg beispielsweise ist jetzt, wie vorhin erwähnt, gewaltig oder sehr majestätisch, wie Allah auch, ist eine Eigenschaft von ihm, aber ein Berg kann jetzt schlecht barmherzig sein oder klug sein, wissend sein oder so. Das sind ja auch Eigenschaften von Allahs. Ein Berg hat jetzt nur ein gewisses Potenzial. Genauso auch Tiere, Pflanzen. Eine Pflanze, die im Frühling aufgeht, die im Winter zuvor aber verstorben war, jetzt im Frühling aber genauso aussieht wie vor dem Tod damals. Also genau wie sie im Herbst noch geblüht hatte, im Frühling wieder aufgeht. Das zeigt ja beispielsweise die Eigenschaften Allahs, der Wissende. Es speichert das Wissen in sich, wie es vorher aussah und bringt es dann wieder zum Erblühen. Unter anderem ist er auch die Eigenschaft der Lebensschenkende. Das ist sehr interessant, aber ist da jetzt die Eigenschaft der Gewaltige wie bei so einem Berg? Das ist jetzt bei so einem kleinen Blümchen nicht der Fall. Ein Mensch aber, wie gesagt, der Mensch ist jetzt dazu in der Lage, alle Eigenschaften Allahs wiederzuspiegeln. Also mit Stellvertreter, mit Khalife, was Allah Ta'ala meint über Adam a.s., ist gemeint, die Menschen haben jetzt eine bestimmte Aufgabe, nämlich erstens mich zu erkennen, meine Eigenschaften zu erkennen, hinter der Schöpfung, die getan wurde, die jetzt da ist, mich zu erkennen, aber auch alle Eigenschaften von mir in sich wiederzuspiegeln, mir gerecht zu werden, den einzelnen Eigenschaften gerecht zu werden. Und das ist natürlich eine gigantische Aufgabe, aber auch ein gigantisches Potenzial, was in uns steckt. Das ist das, was den Menschen von allen anderen Lebewesen, Erschaffungen hervorgehoben hat. Es gibt, jeder kennt jetzt die Aussage, ein Mensch kann tiefer als ein Tier werden und höher als ein Engel. Das bedeutet kurz und knapp, wenn du tiefer als ein Tier bist, dann hast du deinem Nefs gefolgt und hast das Potenzial, was in dir steckt, die Eigenschaften Allahs wiederzuspiegeln, nicht genutzt. Dieses Potenzial hast du nicht genutzt. Ein Tier hat es vielleicht mehr genutzt als du. Ein Tier ist schlauer als du, Allah ist der Schlaue. Ein Tier ist barmherziger als du, Allah ist barmherzig. Du hast das, was du kannst, was dir an Eigenschaften zuteil werden könnte, hast du nicht umgesetzt. Und ein Tier hat aber sein Potenzial, was kleiner ist als deins, hat es aber besser ausgenutzt als du, also als der Mensch. Und da kann man, so kann man da tiefer als ein Tier sinken. Und höher als ein Engel kann man jetzt folgendermaßen werden: Wir haben einfach sehr viel mehr Potenzial als ein Engel. Wir haben sehr viel mehr Potenzial als ein Engel und können selber, von uns selber aus, Allahs Eigenschaften erkennen und uns aneignen. Ein Engel kann das nicht. Ein Engel kriegt in Anführungsstrichen geschenkt. Er kriegt jetzt seine Grenzen und alles, was in diesen Grenzen ist, kann er machen. Alles darüber hinaus wird er sich niemals aneignen können, niemals lernen können oder sich selber in seinen Charakter, in seiner Wesensart aneignen können. Wir Menschen können das aber machen. Wir können also besser als ein Engel werden. Um jetzt so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, ich habe jetzt auch ein bisschen länger geredet. Kurz und knapp, Adem a.s., seine Geschichte wird inshallah noch kommen beim nächsten Teil. Jetzt ist erstmal für mich wichtig gewesen, klarzustellen, was wir Menschen eigentlich sind, beziehungsweise was Adem a.s. eigentlich ist, nämlich ein Mensch. Was ist ein Mensch? Ein Mensch ist das höchste Geschöpf. Das Geschöpf, wo das gesamte Universum seinen Blick drauf wirft. Bei der Schöpfung von Adem a.s. haben alle Geschöpfe zugeschaut und das immer noch. Wir sehen es zwar jetzt nicht, aber wir sind immer noch das Zentrum der Schöpfung. Wir haben das Potenzial in uns, was die gesamte Schöpfung an sich nicht hat. Wir können Allah stellvertreten. Andererseits, wir müssen Allah stellvertreten, beziehungsweise seine Eigenschaften. Wir müssen ihn erkennen, besser als es jeder andere tut, und seine Eigenschaften in uns selber vereinen, besser als es jeder andere tut. Das ist jetzt die Aufgabe des Menschen, des Stellvertreters, also des Khalifen. Unser Potenzial ist groß, das bedeutet aber auch, dass die Verantwortung sehr groß ist. Wenn wir dieser Verantwortung nicht nachkommen, dann werden wir dafür hart belangt werden. Shaitan, er hatte nicht das Potenzial, hatte aber ein gewisses Potenzial, ist diesem nicht gerecht geworden und ist sehr tief gefallen. Wie vorhin erwähnt, er ist der Verfluchte. Seit tausenden Jahren weiß er, er wird in Jahannam kommen. Alle Muslime fluchen auf ihn, suchen vor ihm Zuflucht und in Hadsch steinigen wir ihn sogar. Und er ist, wie gesagt, sehr tief gefallen. Wir Menschen können jetzt aber noch tiefer fallen, denn wir haben ein höheres Potenzial, wenn wir das versauen, wenn wir das versäumen, dem nachzukommen, dann können wir auch tiefer fallen als ein Shaitan. Jetzt im Ramadan, so als Abschlusswort einmal, jetzt im Ramadan haben wir zwei schöne Eigenschaften, die der Monat mit sich bringt. Die erste Eigenschaft, die der Monat mit sich bringt, ist, Shaitan ist weg. Er gibt auf jeden Fall erstmal keine Weswese. Er flüstert nicht ein, er manipuliert uns nicht, wie er es das Rest des Jahres übertut. Das bedeutet, wir sind jetzt nur noch für uns da. Wir bestehen jetzt aus Akel, also Verstand, und aus Nefs, aus der Triebseele, dem Ego. Also das, was handeln will, wie so ein Schwein, einfach das, was gerade in meinen Sinn kommt, möchte ich machen. Oder Akel, ich kann drüber nachdenken, mein Verstand. Ich kann drüber denken, was ist die Wahrheit, was ist das Richtige, und entscheide mich dementsprechend dazu. Die beiden Sachen wurden mehr oder weniger kurz vor Adem a.s. erschaffen, auch zeitgleich. Den Nefs, oder erstmal beim Akel, das ist ein bisschen schneller. Nefs hat Allah gesagt, komm hierhin, der Verstand ist gekommen. Geh dahin, der Verstand ist gegangen. Geh dorthin, jetzt geh nach rechts, der Verstand ist dahin gegangen. Geh nach links, der Verstand ist dahin gegangen. Er hat gemacht, was ihm gesagt wurde. Wenn Allah sagt, komm, dann ist das richtig, dann mache ich das. Der Nefs allerdings, Allah hat zu ihm auch gesagt, als er ihn erschaffen hat, komm, ist nicht gekommen. Geh, ist nicht gegangen. Geh nach rechts, geh nach links, auch nicht. Das Nefs wurde dann bestraft für 1000 Jahre Leid, danach wieder. Komm, geh, hat nicht gehört. Allah hat gefragt, wer bin ich, wer bin ich und wer bist du, hat er zum Nefs gefragt. Das Nefs hat gesagt, ich bin ich, du bist du. Also sehr respektlos. Hat Allah nicht den gewissen Wert beigeschätzt, den Allah ja eigentlich hat als Schöpfer, als Gott. Dann hat das Nefs wieder eine Strafe bekommen. Wieder 1000 Jahre Leid, 1000 Jahre Furcht, 1000 Jahre lang Qualen. Und danach das ganze Prozedere wieder. Das Nefs wurde jedes Mal ein Stückchen frecher, sage ich mal. Am Ende hieß es sogar, wer sollst du denn sein, wer soll ich denn sein? Also sehr freche Antworten. Und dann kam am Ende der Geschichte Folgendes. Allah hat das Nefs einfach hungern lassen. Nicht in ein Jahannam geschmissen, wo man leidet, brennt, Qualen hat, sondern hungern lassen. Das Nefs hat Essen nicht bekommen, hat das, was es will, einfach mal nicht bekommen. Und was ist passiert? Keine 1000 Jahre, ein paar Tage nur. Ein paar Tage nur, Nefs hat gesagt, du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Da hat das Nefs sich dann Allah unterworfen, was der Akel allerdings direkt gemacht hat. Wir Muslime wissen jetzt, wie wir leben sollten und sollten es das ganze Jahr über tun, wenn wir rein nach Verstand, nach Akel handeln würden. Natürlich ist Nefs und Shaitan dabei. Jetzt im Ramadan, aber ist was? Shaitan ist nicht da und unser Nefs hungert. Unser Nefs wird erzogen und jetzt können wir unsere schönen Eigenschaften mal so richtig raushauen, mal so richtig zur Geltung kommen lassen, sollten auf jeden Fall darum bemüht sein, uns schlechte Eigenschaften abzueignen, gute, schöne Eigenschaften anzueignen, sprich unser Potenzial auch mal auszunutzen. Dafür ist der Monat da, das lehrt uns die Geschichte von Adem a.s., der Beginn der Schöpfung und wir sind jetzt wieder ein kleiner Teil davon und möge Allah uns allen diesen Weg einfach gestalten, möge Allah uns allen Erfolg auf diesem Weg geben, möge Allah uns unser Potenzial ausschöpfen lassen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatiha.